Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Wir haben vor einigen Tagen hier im Studio Victor Hugos Glöckner von Notre Dame aufgeschlagen als Gruß und Gedenken an die gefährdete Kathedrale. Und da sind wir nicht die Einzigen. In Frankreich stürmt der Klassiker derzeit die Bestsellerlisten und der Verlag verspricht, die Einnahmen ebenfalls dem Notre Dame Hilfsfonds zuzuleiten. Wir wollen den Bau als auch einmal genuin literarischen Ort jetzt mit Jürgen Ritte aufsuchen. Er ist habilitierter Literaturhistoriker, Übersetzer, Essayist, Professor an der Sorbonne und seit vielen, vielen Jahren hier in allen Programmen des Deutschlandradios der Mann für das kulturelle Paris, wo er schon lange lebt, jetzt bei uns im Studio. Guten Morgen, Herr Ritte.
Guten Morgen, Herr Scholl.
Beginnen wir gleich mal mit diesem zentralen Text, diesem Roman von Victor Hugo, 1831 veröffentlicht. Es wird ja eine Mittelaltergeschichte erzählt, spielt im 15. Jahrhundert von Quasimodo, der in Notre Dame wohnt. Was hatte Hugo eigentlich im 19. Jahrhundert damit im Sinn? Wollte er tatsächlich Notre Dame verewigen?
Ich denke schon. Und er war ja inspiriert von der Gothic-Novel, von dem, was aus England kam, Walter Scott und diese Geschichten. Und Victor Hugo ist derjenige in diesen Jahren, noch in den 30er Jahren, der die französische Romantik inkarniert. Und die Romantiker, das sind ja auch in Deutschland die Wiederentdecker des Mittelalters. Und also setzte er Notre Dame als das Monument des Mittelalters, als das unübersehbare Monument des Mittelalters in das Zentrum dieses Romans, um einen mittelalterlichen Schauerroman zu schreiben. Das ist es ja eigentlich.
Aber was für ein Bild von Notre Dame ist da so über Hugo vermittelt entstanden?
Das Bild eines mysteriösen, dunklen, geheimnisvollen Komplexes, der eine große Geschichte erzählt, der die Geschichte Frankreichs erzählt und der das eigentliche Frankreich erzählt. Das war ganz interessant bei Victor Hugo. Er trauerte 1831 schon darüber, dass Paris nicht mehr das Paris ist, das es mal war. Und das Paris, das es mal war, das ist für ihn ein vollkommen imaginäres, mittelalterliches Paris, von der Modernität vollkommen überrollt. Und noch einmal, 1830 hat es noch keinen Baron Haussmann gegeben, der das Paris gebaut hat, das wir heute kennen. Also die Klage darum, dass alles nicht mehr so ist, wie es mal war, ist so alt wie die Welt selber. Und er beschreibt, und das ist das eigentlich das entscheidende Kapitel für uns heute, er beschreibt dann von den Türmen von Notre Dame aus einen Blick auf Paris in der Vogelperspektive, über das mittelalterliche Paris in der Vogelperspektive. Drittes Buch. Wenn man es eilig hat, direkt ins dritte Buch geht von Notre Dame de Paris.
Die Geschichte hat sich ja so verselbstständigt, dass Menschen auf der ganzen Welt wissen, also wer Quasimodo und Esmeralda sind, ohne je das Buch in der Hand gehabt zu haben. Welche Werke, Jürgen Ritte, gäbe es denn noch? Wo hat die Kathedrale, also dieser heilige Ort, noch Spuren hinterlassen in der Literatur?
Die Kathedrale als Bauwerk hat sehr viele Spuren hinterlassen, nicht unbedingt Notre Dame. Notre Dame ist von Victor Hugo so besetzt worden, dass jeder, der danach kommt und sagt, okay, schreibe ich auch noch einen Notre Dame-Roman, irgendwie als Nachzögling gilt. Dann waren es oft imaginäre Kathedralen bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, beispielsweise in dem Papst der Dekadenten, Joris-Karl Huysmans, eine Referenz für Welbeck heute, der schreibt La Cathédrale, die Kathedrale, und beschreibt den Roman einer Konversion. Damit wird die Kathedrale auch dann zum spirituellen Ort der Rekonversion. Bei Hugo hat die Kathedrale ja nichts Religiöses. Im Ende des 19. Jahrhunderts wird sie plötzlich religiös und das ist sie dann bei Huysmans. Das ist aber nicht unbedingt Notre Dame. Es ist, glaube ich, sogar Chartres, was man damit identifizieren kann. Aber wie sehr die Kathedrale für die französische Literatur zu einem Identifikationsort geworden ist, einem Erinnerungsort geworden ist, zeigt Marcel Proust. Marcel Proust war nun wirklich kein Kirchgänger, er war ja von der Mutter aus Jude und hatte sich in der Dreyfus-Affäre sehr stark exponiert. Und dann kommt das berühmte Gesetz zur Trennung von Staat und Kirche 1905. Und Proust steht auf der Seite der Gegner dieses Gesetzes. Er will dieses Gesetz zur Trennung von Staat und Kirche nicht, weil er Angst hat, dass die Kathedralen dadurch verkommen könnten, dass sie, und das ist ein sehr schöner Ausdruck, den er benutzt, dass sie eines Tages wie leere Muschelgehäuse angespült am Strand der Geschichte daliegen und keiner mehr weiß, wozu sie gut sind. Er wollte also, dass die Kathedralen leben. Und leben heißt, dass weiter Gottesdienste veranstaltet werden. Das ist ja dann auch passiert. Die Trennung von Staat und Kirche hat nicht die Kathedralen vernichtet. Im Gegenteil, es ist ja sehr viel für sie getan worden. Das hat er später eingesehen. Aber an diesem Engagement diesem vollkommen überraschenden Engagement eines Laizisten und Nicht-Katholiken im Grunde genommen wie Proust, kann man sehen, wie sehr Victor Hugos Roman und das Bewusstsein von der Bedeutung der Kathedralen die Franzosen innerhalb von wenigen Jahren, wenigen Jahrzehnten erobert hat.
Wenn Sie jetzt wieder nach Paris zurückkehren, werden Sie in den Cafés sitzen und werden vielleicht auch lächeln über manche Pariser, die den Roman jetzt zum ersten Mal in den Händen halten.
Ja, und vor allen Dingen wünsche ich Ihnen viel Glück, denn das ist eine so komplexe Geschichte. Wenn man sie einmal zu Ende gelesen hat, kann man sie schon gar nicht mehr nacherzählen.
Notre Dame in der Literatur. Jürgen Ritter hat uns ins Bild gesetzt. Vielen Dank Ihnen.